TTIP, TISA, CETA, so heißen die geheimnisvollen Kürzel, wogegen heute ein bundesweiter Aktionstag ist. Marburg ist dabei. Worum geht es bei diesen Kürzeln überhaupt?
Also bei den Kürzeln geht es um die derzeit verhandelten Freihandelsverträge, sowohl zwischen, also TTIP steht für das Freihandelsabkommen zwischen den EU und den USA. TISA ist ein Dienstleistungsabkommen, wo ganz viele verschiedene Länder mit dabei sind und für eine generelle Deregulierung von Dienstleistungsverhältnissen, quasi das Freihandelsabkommen soll das soll darauf hinwirken. Und CETA ist das derzeit verhandelte bzw. jetzt schon abgeschlossene Freihandelsabkommen zwischen den EU und Kanada, was quasi gewissermaßen als Blaupause auch für TTIP gilt und wo jetzt auch durch den Widerstand gegen TTIP nochmal viel stärker auch CETA auf den Schirm der Organisationen und auch der Öffentlichkeit gekommen ist.
Was ist denn Ihre generelle Kritik an diesen Freihandelsabkommen?
Da gibt es auf jeden Fall viele Punkte. Der vielleicht auch schon am meisten oder der in mancher Augen am dramatischsten wirkende ist der Investitionsgeberschutz quasi, den dann der es ermöglichen könnte oder wahrscheinlich wird, wenn eingeführt, dass Konzerne gegen Staaten klagen, weil diese ihnen Investitionschancen verbauen durch Arbeitnehmerinnen-Schutzbestimmungen oder Verbraucherschutzbestimmungen. Ja, und ein Beispiel für eben diese Investorenschutzklauseln sind schon zu sehen, dass das gerade Vattenfall gegen den Staat Deutschland klagt, weil eben Fracking.
Der Atomausstieg.
Der Atom gegen
genau,
den
Atomausstieg.
Okay. Also weil Deutschland den Atomausstieg beschlossen hat mit demokratischen Mitteln, verklagt Vattenfall jetzt die Bundesrepublik auf Millionenbeträge, weil sie eben Profite verloren haben. Und daran kann man sehen, also es geht ja bei demokratischen Prozessen um das Allgemeinwohl. Das heißt, es wird versucht, zum Beispiel Umweltschutz für alle zu gewährleisten, Verbraucherschutz, Arbeitnehmerinnenrechte, die sozusagen allen nützen. Da gibt es Gesetze, die sollen der Allgemeinheit dienen insgesamt. Und diese Investorenschutzklagen machen es halt möglich, solche Gesetze sehr teuer zu machen für Staaten, weil die dann solche Gesetze erlassen und dann können die Staaten auf Millionensummen verklagt werden, weil die Konzerne sagen, wir haben da investiert, wir verlieren Profite, also muss der Staat jetzt zahlen. Ja, und dagegen wenden wir uns, weil wir dafür sind, dass man Standards für die Menschen schafft im demokratischen Prozess und das nicht irgendwelchen internationalen Schiedsgerichten überantwortet, die dann im Grunde wahrscheinlicherweise nur die Interessen der Konzerne vertreten und nicht die der Bürgerinnen und Bürger in den USA und der EU.
Ja, wir haben ja am Tag der Deutschen Einheit haben wir ja gelernt, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, die BRD ist ein Rechtsstaat. Wenn die BRD ein Rechtsstaat ist, warum bedarf es dann solcher Sonderschiedsgerichte?
Ja, das ist gerade, glaube ich, auch der Punkt unserer Kritik, dass wir es nicht verstehen können, warum außerhalb der europäischen und deutschen Gerichtsbarkeit solche extra Gerichte eingesetzt werden sollen, die dann außerhalb von demokratischen Prozessen und außerhalb von der Öffentlichkeit über Gesetze, die beschlossen wurden, dann entscheiden, ob diese Unternehmen und Konzerne, global agierende Konzerne, enteignet haben. So, und das entbehrt jeder demokratischen Legitimation und Mitbestimmung. Und da können wir nicht sehen, wie das in einer demokratisierten Welt oder demokratisierten Europa rechtmäßig ist.
Die Kritiker des Freihandelsabkommens befürchten allerdings auch negative Auswirkungen auf die Lohnabhängigen. Warum?
Weil die Vereinheitlichung von Standards, es wird versprochen, dass die Vereinheitlichung von Standards großen wirtschaftlichen Aufschwung bringen könnte, wobei groß auch relativ zu sehen ist, je nachdem, welcher Studie man da folgt. Aber
die meisten Studien gehen eigentlich davon aus, dass ein minimales Wachstum.
Ja. Hinzu kommt, dass durch diese Vereinheitlichung der Standards eben es für Konzerne international eben eher einfacher wird, Arbeitsstellen einzuschränken, weil sich der Organisationsaufwand in der Produktion vereinfacht, dadurch, dass eben diese Standards vereinheitlicht werden.
Kleiner Satz noch dazu. Ja, und es führt natürlich dazu, dass sozusagen die Vereinheitlichung von Standards heißt eigentlich eine einheitliche Absenkung von Standards. Also zum Beispiel auch arbeitsrechtliche Standards, die in Europa erreicht sind, wie zum Beispiel die Mitbestimmungsrechte von ArbeitnehmerInnen, die also hier im Betriebsrat wählen können, abgeschafft werden oder eingeschränkt werden, weil in den USA eben solche rechtlichen Standards nicht bestehen. Und diese Vereinheitlichung klingt erstmal toll. Wir haben eine Norm für alle und in dem Riesenbereich kann die Wirtschaft sich frei entfalten. Aber tatsächlich sieht es dann so aus, dass die Standards halt vor allen Dingen im sozial- und im arbeitsrechtlichen Bereich abgesenkt werden zu Ungunsten der lohnabhängig Beschäftigten und zugunsten der Unternehmen und der Konzerne, die damit halt mehr Profite machen können.
Also und das Absurde, was du auch schon gesagt hast, was da noch hinzukommt, ist, dass es ja dann quasi die Aussage ist, TTIP, TISA, CETA bringen Wachstum und Arbeitsplätze und das ist ja auch der Grund überhaupt, warum darüber verhandelt wird. Und aber selbst konservative Stiftungen haben Studien herausgebracht, wo gesagt wird, dass TTIP zu einem Wachstum innerhalb von 10 Jahren von 0,5% führt. Das sind 0,048% pro Jahr, was quasi nicht mal in den nicht mal mehr aufgeschrieben wird. So, ja, also verschwindend geringe Zahlen, die damit eigentlich auch der Legitimation, die aus Befürwortersicht, hinter der Befürwortersicht steht, ja, wirklich ja Legitimation entbehren, weil nicht mal ihre Argumente dafür überhaupt triftig sind.
Was in Sachen Umwelt- und Verbraucherschutz zu erwarten, wenn diese Freihandelsabkommen so, wie sie momentan diskutiert werden, in Kraft treten?
Ja, also da kann man zum ersten Mal sagen, dass da auch das schöne Wort Liberalisierung vor allen Dingen bedeutet, dass gesetzliche Bestimmungen, die eben zugunsten der Konsumentinnen getroffen worden sind, im Grunde zurückgefahren werden. Also das betrifft zum Beispiel Bereiche wie den Pharmabereich. Da gibt es die Gefahr, dass die europäische Norm, wie so ein Medikament auf dem Markt zugelassen wird, wesentlich verschlechtert wird zugunsten der amerikanischen Version. Es ist nämlich in Deutschland zum Beispiel so, dass Pharmaunternehmen nachweisen müssen, dass ein Medikament nicht schadet, um es überhaupt auf dem Markt anbieten zu dürfen. Es kann sein, wir wissen es nicht genau, weil ja die Verhandlungen, das ist auch ein Hauptkritikpunkt, den wir am TTIP üben, völlig intransparent ablaufen. Das heißt, wir wissen nicht genau, was jetzt genau verhandelt wird. Aber was durchgesickert ist, ist zum Beispiel, dass möglicherweise die amerikanische Rechtslage übernommen werden soll, dass die Pharmaunternehmen erstmal das Medikament auf den Markt bringen dürfen und Gegner dieses Medikaments dann beweisen müssen, dass das Medikament schädlich ist, damit es wieder vom Markt genommen wird, also damit es verboten oder restriktiver verkauft werden darf. Ja. Also sozusagen erst wird der Schaden verursacht, erst wird das Kind in den Brunnen geschmissen und dann macht man ein Gesetz und reguliert den Markt. Ja. Und das zum Beispiel kritisieren wir. Andere Bereiche ist Ernährung, ist ganz wichtig. Da wird vor allen Dingen im Bereich von Saatgut auch versucht, sozusagen genmanipuliertes Saatgut und genmanipulierte Nahrungsmittel in breiter Front auf dem europäischen Markt unterzubringen, wo es noch relativ große Hürden gibt, gesetzlicher Art, die verhindern, dass eben genmanipulierte Sachen in dem Ausmaß wie in den USA auf den Markt kommen.
Ja, und gleichzeitig gibt es ja derzeit in Deutschland eine ganz groß wachsende Anti-Fracking-Bewegung. Und ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass durch TTIP Konzerne wie Exxon die Möglichkeit bekommen, auch in Europa zu fracken, also durch ein Chemiegemisch eben Gas aus der Erde an die Oberfläche zu bringen. Genau.
Jetzt ist ja das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada ist ja schon zu Ende verhandelt. Wie viel Einfluss kann man denn da jetzt überhaupt noch drauf nehmen? Dinge wie beispielsweise diese Sondergerichte, Investitionssondergerichte, stehen da drin?
Ja, ich glaube, bei CETA ist es so, dass erstens CETA eben, wie schon mal erwähnt, so gewissermaßen als Blaupause für TTIP gilt. Von daher ist es gerade so relevant, dass sich die NGOs und die Öffentlichkeit jetzt auch auf dieses Abkommen auch den Blickwinkel darauf wirft. Und faktisch ist es eigentlich so, dass im Moment wird halt noch darüber diskutiert, wer eigentlich im Endeffekt über CETA abstimmt. Also ob das die alle europäischen Länder sind, die europäischen Parlamente, oder ob das nur das EU-Parlament und ist. Und im Endeffekt wäre dann eigentlich hauptsächlich die Möglichkeit, bei CETA das Abkommen gänzlich zu stoppen, weil faktisch keine einzelnen Veränderungen daran mehr vornehmbar sind.
Also man könnte jetzt auf das Europäische Parlament und die Abgeordneten in dem Parlament einwirken. Das versuchen wir auch zivilgesellschaftlich mit der Europäischen Bürgerinitiative jetzt und der Unterschriftensammlung und eben unserem Aktionstag, dass man die Abgeordneten überzeugt, das CETA abzulehnen und zu versuchen, das eben auf dem Weg zu stoppen. Und genau dasselbe wird versucht jetzt mit dem TTIP. Was auch noch sein kann, ist, dass wenn es tatsächlich rechtlich so sein sollte, dass die nationalen Parlamente zustimmen müssen, dann reicht halt ein europäisches Parlament, das sich dagegen ausspricht, diese Abkommen zu stoppen, und dann sind die nicht durchführbar, so in der Form, also nicht in der EU-weiten Form, wie das jetzt geplant ist. Und das ist auch unsere Hoffnung, dass falls im Europaparlament mit der konservativen Mehrheit doch das TTIP erfolgreich durchgewunken werden sollte, dass man dann über ein nationales Parlament in Europa das noch stoppen kann.
Der sozialdemokratische Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat gesagt, er wolle kein Freihandelsabkommen, wo Sonderinvestitionsschutzklauseln drin steht. Wie vertrauenswürdig finden Sie diese Äußerung?
Naja, ich glaube, es ist erstmal, muss man darauf vertrauen, dass er dahinter steht, hinter dieser Aussage. Aber faktisch ist es so, dass auch wenn es irgendwie so sein sollte, dass im Endeffekt diese Investoren-Schiedsgerichte rausgenommen werden, dass es zwar ein Erfolg ist jetzt auch für die Bewegung, die jetzt irgendwie gegen TTIP und CETA entstanden ist, aber faktisch bedeutet es nicht, dass quasi der Widerstand dagegen jetzt beendet werden sollte, sondern es gibt genug Punkte, die wir auch schon genannt haben, weswegen dass diese Abkommen trotzdem gänzlich zu Fall gebracht werden müssen. Und da muss man jetzt einfach, muss die Zivilgesellschaft, glaube ich, offenen Auges sein und sich nicht davon überzeugen lassen, ruhig zu sein, zur Ruhe zu kommen, nur weil der Wirtschaftsminister jetzt sagt, er würde diese Investitionsschutzklauseln rausnehmen.
So. Also ich glaube schon, dass er das durchaus ablehnt, diese Investorenschutzklagen. Es ist allerdings möglich, er befindet sich in einer großen Koalition mit einem großen Partner der CDU, der den Sachen sehr viel positiver gegenübersteht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die SPD dann irgendwann wieder einknickt und sagt, naja gut, wenn es dem Wachstum und den Arbeitsplätzen dient, dann winken wir das eben doch durch und versuchen das. Und dann wird das Spiel wahrscheinlich so laufen, dass die SPD sagt, ja, durch unseren Druck sind da gute Veränderungen noch eingebracht worden im Verhandlungsprozess und das ist jetzt nicht mehr so schlimm und deshalb können wir das jetzt doch als große Koalition sozusagen befürworten. Das ist die Gefahr, die ich sehe, dass das jetzt dann ich glaube schon, dass Gabriel tatsächlich gegen die Investorenschutzklagen ist, aber dass es jetzt im politischen Machtspiel irgendwie doch wieder untergeht, denn dieser Winkelzug, den jetzt Juncker gemacht hat, zu sagen, wir schwächen die Investorenschutzklagen ab, ist meiner Ansicht nach ziemlich durchsichtig, denn was da drin steht, ist einfach nur, die Konzerne müssen eine bestimmte Zeit lang, so eine Karenzzeit lang warten, bis sie die Staaten dann verklagen dürfen. Aber die Klagerechte bleiben so bestehen. Ja? Also dann sind sie müssen dann erstmal sie haben dann eine Zeit vor staatlichen Gerichten zu klagen und dann dürfen sie erst vor den internationalen mit Wirtschaftsanwälten besetzten Schiedsgerichten klagen, aber das werden sie dann eben tun. Also dann warten sie eben die anderthalb Jahre und holen sich dann die Millionen von den Staaten zurück.
Zwischen dem SPD-Wirtschaftsministerium und dem Deutschen Gewerkschaftsbund ist ja ein Papier verhandelt worden, das da ungefähr sagt, ja, wir sagen ja zu den Freihandelsabkommen, aber nur unter bestimmten Bedingungen, also dass Investitionsschutzklauseln nicht drin sind, Arbeitnehmerrechte nicht verschlechtert werden, der Verbraucherschutz und Gesundheitsschutz nicht verschlechtert wird und die öffentliche Daseinsvorsorge auch nicht angegriffen wird. Wäre das ein Kompromiss, wo Sie sich darauf einlassen könnten?
Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass dieser Kompromiss in der Form irgendwie verhandelt werden würde, weil das einfach nicht, aus meiner Sicht, nicht im Interesse der Verhandelten, also der USA und der EU steht, weil es gerade eben um einen Großteil, also weil alle Zölle und alle anderen Handelshemmnisse ja in der Freihandelszone schon längst abgeschafft sind und deswegen diese nicht tarifären Handelshemmnisse und auch der Investitionsschutz das Einzige sind, worauf sich überhaupt diese Wachstumszahlen im Endeffekt ja berufen. Also von daher ist es für uns kein Kompromiss und wir fordern eben den Fall von TTIP und eben den allgemeinen Wandel von internationaler Wirtschaftspolitik, also eine alternative Wirtschaftspolitik, eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftspolitik, die wegkommt von dem neoliberalen Dogma, was so die letzten Jahre einfach geherrscht hat.
Ja. Eine ganz große Gefahr, die jetzt besteht, ist, dass wir ganz wichtige Punkte vergessen, nämlich es gibt ein paar Sachen, die eingeschleust werden könnten, wie in einem trojanischen Pferd. Denn wenn die jetzt die Standards sozusagen unangetastet lassen und auf die Gegner weitestgehend zugehen, aber einen Punkt drin lassen, nämlich das sogenannte Living Agreement, dann ist alles für die Katz, was an Standards verteidigt worden ist, weil Living Agreement bezeichnet die Tatsache, dass dieses Abkommen nachverhandelt werden kann. Also das EU-Parlament ratifiziert das dann meinetwegen, dann gilt das und ratifiziert mit diesen Status des Living Agreements. Das bedeutet, es wird ein Regulationsrat geschaffen, in dem dann größtenteils zum Beispiel Wirtschaftslobbyisten sitzen und der kann dieses Abkommen weiterentwickeln, ohne dass das EU-Parlament dann zustimmen muss. Das heißt, es gibt einen Regulationsrat, der kann dann solche Standards im laufenden Prozess einfach weiter absenken, wieder im Laufe der Jahre, ohne dass das EU-Parlament da noch ein Mitspracherecht hat. Also in den Regulationsrat kommen natürlich auch Vertreter der EU, aber eben auch Wirtschaftslobbyisten. Und dann hat man sozusagen die Standards erstmal verteidigt, das Abkommen wird durchgewunken und dann werden die Verschlechterungen über Jahre einfach so durch die Lobbyisten durchgesetzt. Und dagegen wenden wir uns auch.
Sie sammeln heute am bundesweiten Aktionstag gegen diese Freihandelsabkommen Unterschriften. Wie hat es sich bisher angelassen?
Super. Wir haben schon früh keine Listen mehr gehabt, weil so viele Leute unterschrieben haben. Also es haben ganz viele Leute sind sehr kritisch gegenüber dem TTIP eingestellt und wir unterschreiben freudigst.
Ja, einige Leute kennen auch das Abkommen, also haben auch gesagt, ja, nee, dagegen bin ich und Chlorhühnchen und Hormonfleisch, so als diese zwei prägnanten Bilder, die ja auch irgendwie von den NGOs so transportiert wurden, wollen wir nicht in Deutschland, ja. Und ja, da haben wir einen super Zulauf und ich glaube, da wird die Million schnell geknackt.
Ja. Wir hatten auch drei schon, die für das TTIP waren. Und da müssen wir einfach noch ein bisschen arbeiten, dass wir die noch überzeugt kriegen.
Vielen Dank für das Interview.
Dankeschön.